Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wenn ihr uns gestern und vorgestern schon gehört habt, dann wisst ihr ja schon Bescheid, was jetzt kommt. Denn wir sind immer noch im Spezialmonat August mit dem Hauptthema Adipositas. Und diese Woche bekommt ihr, wie versprochen, die Interviews alle in voller Länge. Heute das Gespräch mit Dr. Matthias Berger. Er ist Senior Executive Manager bei Dr. Oetker und mein Kollege Dennis Ballwieser hat mit ihm gesprochen. Und das ist ein bisschen was Besonderes, denn wir haben viele verschiedene Unternehmen angefragt und Dr. Oetker waren aber die einzigen, die überhaupt mit uns sprechen wollten.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Damit guten Morgen und willkommen bei Eine Dosis Wissen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Mittwoch, der 27. August 2025 und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Als allererstes würde ich gerne wissen, was ist denn Ihr Lieblingsprodukt von Dr. Oetker?
Also seit September letzten Jahres ist das die Suprema. Und zwar die mit dem Honig Nduja.
Und warum?
Weil das eine genial gut schmeckende Pizza ist, die wirklich ganz hervorragend neapolitanische Pizzagefühl aufgreift und ich finde sie super lecker. Das gilt für meine Familie übrigens auch.
Okay. Fertige Lebensmittel, also alles, was in medizinischen oder wissenschaftlichen Kreisen so als hochprozessierte Lebensmittel gilt, hat ja erstmal einen Generalverdacht, dass das in jedem Fall irgendwie auch ungesund ist. Jetzt ist das für einen Lebensmittelkonzern wie Dr. Oetker schwierig, weil sie machen sehr viele hochprozessierte Lebensmittel. Wie geht man denn damit um, wenn man trotzdem ja das Ziel hat, Menschen gute Lebensmittel zu bieten?
Jetzt kann ich natürlich erstmal als Wissenschaftler antworten und sagen, dass ich gewisse Probleme habe mit den ultra-processed foods, den ultra-prozessierten Lebensmitteln. Wir fangen ja an mit einem Produkt, was es ganz normal in der Tradition gibt. Pizza gibt es seit den römischen Zeiten, Pudding. Weiß ich jetzt nicht, wann der erste Pudding gemacht wurde. Kuchen gibt es auf jeden Fall schon so lange. Das Startprodukt ist ganz sicher nicht prozessiert und wir machen es auch nicht so prozessiert, wie es sein müsste.
Das ist, was heißt es, nicht so prozessiert, wie es sein müsste?
Ja, Blödsinn. Wir machen es so wenig prozessiert, wie es nötig ist. Und wir machen es natürlich so, dass es haltbar ist, dass es wirklich beim Verbraucher ankommt in der Qualität, die wir gerne sehen. Und wir machen es, damit es hervorragend schmeckt und damit die Qualität da ist. Du musst das sagen, ultra-processed. Das ist wissenschaftlicher Blödsinn, könnte ich jetzt sagen. Und vor allen Dingen ist es teilweise auch nicht wahr. Also eine Pizza ist nicht ultra-processed, sondern die Auflagen sind oft ultra processed. Also Salami macht eine Pizza ultra processed, weil die Salami prozessiert ist. Mhm. Die Pizza selber, der Teig, die Tomatensoße und der Käse sind nicht ultra processed. Also wir haben Pizzas, die Nova 3 sind, wenn ich die Klassifikation verwende. Wir haben Pizzas, die Nova 4 sind. Das liegt hauptsächlich an den Zutaten.
Okay. Aber würden Sie mitgehen bei dem, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für gesichert halten, dass je mehr fertig verarbeitete Lebensmittel die Menschen in der Summe ihrer Ernährung zu sich nehmen, desto mehr das Risiko für Übergewicht bei den Menschen steigt? Oder sehen Sie da keinen Zusammenhang?
Ich würde es nicht so formulieren.
Wie würden Sie es formulieren?
Es gibt sicher prozessierte Lebensmittel, von Softdrinks und anderen, die einen direkten Zusammenhang haben mit Übergewicht und auch anderen Sachen. Ich würde es aber nicht allgemein prozessierten Lebensmitteln zusprechen.
Also man müsste es differenzierter betrachten.
Und ungesunde.
Aber Sie würden schon sagen, es gibt gesunde und ungesunde Lebensmittel.
Das würde ich sofort unterschreiben,
ja. Aber selbst da gibt es ja Menschen, die sagen, nee, es gibt keine ungesunden Lebensmittel, es gibt ja nur falsche Entscheidungen.
Es gibt letztendlich in einer ausgewogenen Ernährung, gibt es nicht die immer schlechten und die immer guten Lebensmittel. Ich kann von allem zu viel essen und ich kann von einigen Sachen zu wenig essen. Aber es gibt Lebensmittel, die weniger gesund sind als andere.
Sie würden ja, also andersrum, ich muss anders anfangen. Dr. Oetker hat ja unter anderem ein Ziel, das lautet, Sie wollen Lebensmittel herstellen, die weniger Salz und weniger Zucker enthalten. Da muss es ja einen Hintergrund dafür geben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also wir wollen erstmal Lebensmittel herstellen, die nutrient-rich sind, die mehr Nährstoffe pro Kilo haben. Wir glauben nicht, dass wir leere Kalorien verkaufen wollen. Wir wollen auch Genussmittel herstellen, die natürlich in eine Diät passen, die in ein normales Verhalten passen. Wir schauen uns dann an, was Verbraucher gerne möchten. Der Kunde ist unser König und wir schauen uns sehr gut an, was schmeckt, was ist die Qualität, die wir gerne hinbringen wollen. Und wenn der Kunde weniger Salz möchte, wenn der Kunde weniger Zucker möchte, dann sind wir natürlich die Ersten, die sich darum kümmern, dass wir das hinkriegen.
Wenn ich von mir auf andere Kunden schließe, stimmt vielleicht auch nicht, aber ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie viel Zucker oder Salz ich in fertigen Lebensmitteln haben will. Ich habe halt einen trainierten Geschmack, oder? Das heißt, man kann mir auch was anderes beibringen.
Stimmt, und das machen wir auch. Wir haben über Jahrzehnte den Salz- und Zuckergehalt in vielen Lebensmitteln reduziert. Und zwar signifikant, also für Vitalis Müsli zum Beispiel über 20 Jahre mit 30% weniger Zucker. In der Pizza, da war 1,6 Gramm Salz pro 100 Gramm drin. Da sind jetzt noch knapp über 1 Gramm drin im Schnitt. Das kann ich Verbrauchern beibringen und sie trainieren, das stimmt. Gleichzeitig muss ich auch immer aufpassen, dass es gut schmeckt und dass es letztendlich gekauft wird, weil ansonsten, ich kann das gesündeste Lebensmittel machen mit den niedrigsten Salz- und Zuckergehalten, aber wenn es nicht schmeckt, dann wird es nicht gekauft.
Wäre es dann besser, wenn es für alle Hersteller von Fertiglebensmitteln gleiche Regeln gäbe, die zum Beispiel Obergrenzen festlegen für bestimmte Nährstoffe?
Finde ich schwierig, weil letztendlich es ja um Genussmittel geht. Und ich denke, dass wir jedem Verbraucher sagen können, ernähr dich ausgewogen und iss nicht zu viel und versuche, wie gesagt, die Nährstoffe zu dir zu nehmen, die du brauchst. Wie man das aber hinkriegt, das ist eine individuelle Entscheidung. Und das hängt auch davon ab, was einem schmeckt. Wenn ich jedem so, also mit den Kindern, die wir großgezogen haben, wenn wir ihnen jeden Tag Brokkoli gegeben hätten und nicht die grüne Soße, die wir letztendlich gemacht haben, dann hätten wir weniger Gemüse in die Kinder reingekriegt. Es ist eine individuelle Entscheidung letztendlich, das mag ich nicht. Und Lebensmittel erstmal müssen schmecken.
Aber Kinder ist ja gerade auch ein wichtiger Punkt, weil also Erwachsenenverbrauchern, ja, da kann man sagen, die müssen in der Supermarktregalen schon selber den Warenkorb so zusammenstellen, dass das in der Summe ausgewogen ist. Kinder sind natürlich fremdbestimmt.
Ja, obwohl die eine sehr deutliche Meinung haben, was denn schmeckt und was nicht.
Sollte es da zumindest Regeln geben, was man Kindern gegenüber zum Beispiel bewerben darf? Oder?
Also zuerst mal gibt es ja Regeln. Wir dürfen zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie gar nicht alles sagen, was Ergänzungsmittelhersteller sagen, was Personal Care, Kosmetikhersteller sagen. Sowas dürften wir gar nicht.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist auch richtig, weil das, was die Leute essen, was durch den Mund geht, muss natürlich eine gute Qualität haben. Gleichzeitig, wenn ich irgendwas sagen kann über mein Produkt, dann soll ich es auch sagen dürfen, finde ich persönlich. Und wir bewerben ja nicht Produkte direkt gegenüber Kindern, Wir haben in unserem großen Assortment, wir haben über 1000 Produkte in Deutschland, die wir verkaufen, haben wir natürlich einige wenige Produkte, die wirklich durch Kinder hauptsächlich gegessen werden. Die Paula-Marke. Und da schauen wir uns zum Beispiel sehr gut an, dass wir WHO-Guidelines einhalten.
Wie gehen Sie das denn ganz praktisch an, wenn Sie sagen, wir wollen weniger Zucker und weniger Salz in einem bestimmten Lebensmittel drin haben? Wie funktioniert das bei Ihnen? Wie lange dauert sowas? Gehen Sie strategisch verschiedene Produktgruppen durch? Wie können wir uns das vorstellen?
Also die Reduktion von Salz und Zucker sind langjährige Programme. Das heißt, wir arbeiten wirklich strukturell daran, dass wir Methoden, dass wir unsere Toolbox verbessern, um mit weniger Salz und weniger Zucker auszukommen. Und es muss trotzdem natürlich gut schmecken. Und das heißt, es sind lange Programme, die sich von Projekt zu Projekt, von Produkt zu Produkt immer wieder verbessern.
Sie haben ja in einigen Märkten auch den Nutri-Score eingeführt für einen Teil Ihrer Produkte.
Nein, also wir haben in einigen Märkten den Nutri-Score, in denen es erlaubt ist. Mhm. Da, wo es erlaubt ist, machen wir es für alle Produkte. Also wir sind als Dr. Oetker für die Transparenz und wir haben den Nutri-Score auf allen Produkten.
Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Gibt es da Feedback von Kunden dazu?
Also zuerst mal ist die Transparenz eine gute Sache für viele Kunden. Nicht alle. Nutri-Score ist nicht ein Score, der bei allen bekannt ist und das Kaufverhalten beeinflusst, aber bei vielen ist es positiv. Ich denke, was schwieriger ist, ist, wenn sich der Nutri-Score selber ändert. Mhm. Das hat er gerade, der Algorithmus hat sich ja gerade geändert, weil das die Akzeptanz beim Verbraucher eigentlich verringert, weil dann die Konfusion steigt und dann wird sehr schnell, ja, aber jetzt erzählen die mir wieder was und was hat das noch mit realen Werten zu tun, wenn jetzt auf demselben Produkt im Handel zwei verschiedene Nutri-Scores drauf gedruckt sein können. Mhm. Also das merken wir auch. Und deswegen, je einheitlicher das System geregelt ist, desto besser für uns.
Würden Sie sich es als nicht freiwilliges Programm wünschen, dass alle wirklich mitmachen müssen?
Also ich würde mir ein Kennzeichnungsprogramm der EU wünschen, mhm, was wirklich standardisiert ist, was alle verwenden. Das ist für mich als Wissenschaftler eigentlich das Angenehmste, weil dann habe ich ein Level Playing Field. Dann habe ich eine Situation, wo jeder mit den besten Entwicklungsmöglichkeiten sich profilieren kann. Also das würde ich mir wünschen. Und dass das System sich dann nicht mehr verändert und vor allen Dingen nicht gekapert wird durch andere Interessen.
Das ist ja tatsächlich eine sehr wissenschaftliche Sicht, die Sie da auf das Kennzeichnungssystem, vermutlich sprechen wir in jedem Fall von irgendeinem Ampelsystem, haben. Sehen Sie denn innerhalb der Lebensmittelbranche da tatsächlich auch eine Chance, dass die gesamte Industrie bereit ist, ein solches System, wenn es denn politisch dann auch gefordert wird, so zu begrüßen?
Ich kann natürlich nicht für die gesamte Industrie sprechen, aber ich denke, dass wenn es, wie gesagt, ein einheitliches System gibt, das ein Level Playing Field ermöglicht, dass es schwer wird, sich dagegen zu wehren. Wir haben ja jetzt auch Nährwertkennzeichnung auf dem Produkt. Pro 100 Gramm stehen da auch Nährwerte drauf. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass ich es bewerben kann, dass ich darüber reden kann. Ich sehe da keine Probleme, dass sich die Industrie auf sowas einigen kann. Was interessant wird, ist, wenn die Ausnahmen zu groß werden. Wenn ich zum Beispiel eine Tiefkühlpizza mit einem Nutri-Score oder einem anderen System ausstatte, die Pizza aus der Pizzeria aber nicht, dann ist es natürlich kein Level Playing Field.
Das heißt, das Wunschziel wäre eigentlich, dass wir überall da, wo wir Lebensmitteln im Alltag begegnen, auch ein solches Kennzeichnungssystem haben.
Wenn wir ein Kennzeichnungssystem wollen, dann sollte es ein einheitliches sein und dann sollten wir es auch überall verwenden. Ja.
Es könnte natürlich auch dazu führen, dass dann alles Obst und Gemüse im Supermarkt grün ist und alles, was irgendwie schon eine Verpackung hat und schon mal quasi eine Fabrik von innen gesehen hat, das kommt dann bestenfalls bei Gelb raus.
Das wäre ein System, was ich nicht gutheißen würde, denn es geht ja letztendlich um die Nährwerte und nicht darum, wie ein Produkt verarbeitet wurde. Es sei denn, das hätte was mit Nährwerten zu tun, was ich momentan nicht sehe.
Mich würde noch mal interessieren, so von dieser ganz technischen Seite, wo liegen denn heute die Grenzen, wenn wir sagen, wir wollen auf der einen Seite Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen können, die auch eine gewisse Haltbarkeit haben, und auf der anderen Seite sollen die bitte möglichst wenig bestimmter Zusatzstoffe oder Nährstoffe haben. Es kommt immer wieder Zucker und Salz, weil die halt eine besondere Bedeutung für einmal das Übergewicht und andererseits den Bluthochdruck haben. Bis wohin kann ich denn heute eigentlich gehen bei der Produktion?
Das kommt sehr aufs Produkt selber an. Es gibt natürlich einige Produkte, wo ich mikrobiologisch schon gewisse Grenzen habe. Salami zum Beispiel hat einen Salzgehalt, der notwendig ist, weil es ist ja eine Rohfleischwurst, die muss stabil bleiben für die Zeit im Regal, und da brauche ich einen gewissen Salzgehalt. Deswegen wird eine Salami-Pizza nie so wenig Salz haben wie eine vegetarische Pizza. Mhm. Dasselbe gilt für Käse, da muss auch ein bisschen Salz drin sein und nicht zuletzt auch im Teig der Pizza. Mhm. Das heißt, alles, was weniger ist als so 0,9 Gramm pro 100 Gramm Pizza, wir sind wie gesagt jetzt bei 1 Gramm pro 100 Gramm, wird wirklich schwierig, technisch. Mhm. Zucker ist natürlich auch ein strukturierendes Lebensmittel, und in einigen Produkten wird es sehr schwer sein, komplett auf Zucker zu verzichten.
Wenn Sie in der Fachsprache strukturierendes Zusatzmittel sagen, dann heißt das für den Laien was?
Ja, Zucker gibt natürlich Geschmack, aber auch macht den Kuchen fluffig und lässt ihn aufgehen. Mhm. Im Softdrink ist Zucker wirklich nur der Geschmacksträger. Mhm. Im Kuchen oder im Eis oder in anderen Produkten macht Zucker eben auch die Form. Mhm. Und deswegen ist es schwieriger, auf Zucker zu verzichten in solchen Lebensmitteln, wo der Zucker strukturelle Eigenschaften auch hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht. Ich kann natürlich mit Fasern arbeiten, die nicht verdaulich sind. Also was Zucker betrifft, da haben wir noch viel spannende Entwicklungen.
Jetzt sind Sie als Hersteller von Fertigpizzen, Süßwaren und also Desserts und Backwaren in einer schwierigen Position, weil also das Interesse eines Unternehmens kann immer nur sein, dass möglichst viele Menschen die Produkte auch kaufen und hoffentlich auch möglichst viel davon. Wenn es aber um Lebensmittel geht, dann sprechen wir immer von der ausgewogenen Ernährung. Da kann ja das, was Sie anbieten, immer nur einen Teil darstellen. Wie gehen Sie denn als Unternehmen mit dieser Herausforderung um, dass Sie sagen, wir müssen uns notwendigerweise, wenn wir Teil einer ausgewogenen Ernährung sein, beschränken auf einen bestimmten Anteil?
Also zuerst mal ist unser Anteil ja verhältnismäßig klein. Wenn in Deutschland, und das ist unser größter Markt, 4 Tiefkühlpizzen im Jahr pro Person gegessen werden, dann sind das unter 3.500 Kalorien. Also wir beeinflussen 1 bis 2 Tage der Diät. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal für 50% des Nahrungskonsums verantwortlich sind als Dr. Oetker. Braucht man noch nicht zu wollen. Also wir haben noch genug Wachstum, ohne dass wir wirklich aus der ausgewogenen Diät wegkommen. Dann würde ich außerdem sagen, Pizza ist ein ausgewogenes Lebensmittel. Jetzt vielleicht nicht die Salami-Pizza mit extra viel Käse. Die ist, wie schon vorher gesagt, vielleicht die nicht so ganz gesunde Variante, aber eine vegetarische Pizza mit Gemüse drauf oder mit einem guten Protein wie Thunfisch, die sind eigentlich ein sehr ausgewogenes Lebensmittel. Und wenn ich dann noch vielleicht die Hälfte der Pizza esse und einen Salat dazu, da würde ich mir wünschen, dass die Leute es öfter essen. Und das würde vielleicht sehr gesund sein.
Jetzt geht es bei uns ja nicht sofort das eigentlich um die Fertiglebensmittel, sondern es geht sofort das um die Frage des Übergewichts. Da muss man ja anerkennen, wenn man sich die epidemiologischen Daten anschaut, es gibt eben Menschen, die essen vielleicht tatsächlich die halbe Pizza und machen sich einen Salat dazu. Und die greifen vielleicht auch eher zu der vegetarischen Variante als zu der Salami-Pizza. Aber wir haben eben auch sehr viele Menschen in Deutschland, die vermutlich auch mit 4 Fertigpizzen pro Jahr nicht ganz über die Runden kommen. Wie nehmen Sie denn die Rolle als die Verantwortung als Unternehmen wahr, wenn es darum geht, wie man Menschen vielleicht den Weg erleichtert, informierte und für sich selbst gesunde Entscheidungen zu treffen?
Ja, Also zuerst mal fängt es halt an damit, was ist denn lecker und was will ich gerne essen? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es Leute gibt, die unheimlich gerne Pizza essen, davon gibt es sehr viele, dann ist mein erster Anspruch, ist meine Pizza, weil die ist vielleicht besser für deine ausgewogene Ernährung als eine andere. Und wenn ich vergleiche mit der Pizza aus der Pizzeria, haben wir weniger als die Hälfte des Salzgehaltes. Und das bedeutet, wenn es um Salz geht, was natürlich ein wichtiges Problem ist, dann ist unsere Pizza besser als die aus der Pizzeria.
Wie kommt das? Warum ist das so?
Weil wir da schon sehr lange uns drauf fokussieren und eben bewusst den Salzgehalt reduziert haben.
Und weil es nicht so einfach ist, Pizzateig mit weniger Salz zu machen als mit mehr, oder?
Ja, also Pizza im Teig, in jedem Teig, auch im Brot, ist ein gewisser Salzgehalt notwendig. Und es ist nicht so simpel, einen sehr gut schmeckenden Teig zu machen mit sehr wenig Salz. Mhm. Und dasselbe gilt für den Käse und andere Auflagen. Das heißt, da haben wir im Prinzip einen Vorteil, wenn es um Salz geht, gegenüber der Durchschnittspizzeria. Die hat vielleicht teilweise zumindest den Vorteil, was den Teig betrifft, obwohl wir das ja inzwischen auch gut können. Aber was den Salzgehalt und andere Nährstoffe betrifft, sind wir eher besser. Mhm. Und eine Tiefkühlpizza braucht keine extra Zusatzstoffe. Wie gesagt, die meisten Zusatzstoffe sind eher geschuldet den Auflagen der Pizza. Salami hat Zusatzstoffe. Das ist auch gesetzlich so vorgegeben. Wenn wir also Salami auf eine Pizza legen, dann fügen wir Zusatzstoffe zu. Aber die brauchen wir selber nicht zuzufügen.
Sie haben vorhin sehr deutlich gesagt, dass Sie ein Problem damit haben, mit der allgemeinen Sicht, würde ich schon sagen, unter vielen Ernährungsmedizinern mindestens mal. Die sagen also, ultra hochprozessierte Lebensmittel, die sind ein Übel. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie aber sagen, also es gibt schon ultra hochprozessierte Lebensmittel und die können auch sehr schwierig sein für die Ernährung von Menschen, aber das ist gar nicht das, was wir zuvorderst machen hier bei Dr. Oetker.
Also zuerst mal, wie gesagt, ich bin Wissenschaftler, geht es mir darum, dass die Klassifikationen ultraprozessierte Lebensmittel wissenschaftlich nicht wirklich sinnvoll ist.
Die halten Sie für eine Zuschreibung, die nicht klassifizierbar ist?
Und nicht nur ich, sondern sehr viele Ernährungswissenschaftler für eine sehr schwierige, nicht wissenschaftliche Klassifikation. Zum Beispiel, weil die Menge nicht mitgenommen wird. Ob ich jetzt 0,1 Gramm an Zusatzstoffen habe oder 10 Gramm, der Unterschied ist nicht vorhanden. Dann ist es so, wenn das Lebensmittel verpackt ist, hat es oft eine andere Klassifikation, als wenn das Lebensmittel zu Hause gemacht ist. Das heißt, ich kann eine Pizza zu Hause backen, Salami drauflegen und das ist eine Nova 2. Ich kann eine Pizza bei uns im Werk backen, einpacken, dieselbe Salami, derselbe Teig und es ist Nova 4. Diese Klassifizierung, wie gesagt, hält meiner Meinung nach wissenschaftlichen Richtlinien, Grundsätzen nicht stand. Dann ist es natürlich so, dass es bisher nirgendwo nachgewiesen ist, dass der Verarbeitungsgrad wirklich die Nährwerte beeinflusst. Ich finde das ein ganz spannendes Feld, wo einige Ernährungswissenschaftler sich zum Beispiel gerade anschauen, wie bewusst essen wir und was hat das für einen Einfluss auf Kalorien. Und wenn ich mehr kaue und wenn ich langsamer esse, nehme ich weniger Kalorien zu mir. Soll heißen, wenn ich ein Lebensmittel wirklich esse und da eine Zeit dran verbrauche, ist das gesünder, als wenn ich es trinke. Mhm. Und das finde ich ein ganz spannendes Feld, aber eins, was die Klassifikation in ultraverarbeitete Lebensmittel eigentlich gar nicht mitnimmt.
Ein Vorwurf gegenüber solchen ultraverarbeiteten Lebensmitteln lautet ja immer wieder, dass sie designed seien, dahingehend, dass ich eben sie besonders leicht zu mir nehmen kann, vielleicht auch das Sättigungsgefühl als verzögert einsetzen würde, was mich dann dazu verleitet, mehr davon zu essen, damit mehr Kalorien aufzunehmen und dann in der Folge auch das Übergewicht zu entwickeln.
Erstmal hat das mit dem Verarbeitungsgrad herzlich wenig zu tun, weil ich kann Lebensmittel, die nicht sehr prozessiert sind, so designen, Ich glaube, jedes Lebensmittel, was irgendwann mal designt wurde, wenn ich mir den Begriff zu eigen mache, ist designt worden, damit es schmeckt. Mhm. Und das, was nicht geschmeckt hat, ist auch sehr schnell aus der Diät wieder verschwunden. Es sei denn, es hatte irgendwelche berauschende Wirkung oder andere Vorteile. Und das heißt, das Design vom Lebensmittel war schon immer dazu da, es muss mir schmecken und es muss mich ernähren und es muss dann auch gut für mich sein. Und das, was die Industrie gemacht hat, ist natürlich die Lebensmittel preiswerter zu machen und in größeren Mengen zur Verfügung zu stellen. Und das ist zuerst mal ja nichts Falsches. Und wenn ich Prozessieren brauche, wenn ich Verarbeitung brauche, um das Lebensmittel länger haltbar zu machen, dann helfe ich sehr vielen Menschen. Und dann helfe ich auch dem Planeten, weil dann habe ich weniger Abfall, dann habe ich weniger, was ich wegwerfen muss. Und dann habe ich viele Möglichkeiten, die Leute besser zu ernähren. Und das ist erstmal der Startpunkt. Ich will ja kein Lebensmittel machen, was unbedingt ein Jahr haltbar ist und was Leute dick macht und was ungesund für Leute ist. Und ich will ein Lebensmittel haben, was Leuten schmeckt und wo sie Spaß dran haben und wo sie sich mit ernähren können. Das sind ja Genussmittel. Und das mache ich mit so wenig Zutaten und so guten Zutaten wie möglich und wie erschwinglich.
Machen Sie sich Gedanken über die Packungsgrößen bzw. Portionsgrößen, die Sie bei Ihren Lebensmitteln anbieten?
Ja. Insbesondere für Kinder kümmern wir uns sehr um Portionsgrößen. Die brauchen nicht einen großen Topf. Und da geht es auch wieder um Abfall. Paula Pudding hat, also die Minis haben 50 Gramm. Das ist ein schöner Spaß und ist in dem Moment ein sehr, sehr nettes Lebensmittel. Und dadurch, dass die Menge nicht sehr hoch ist, ist auch ein nicht sehr schädliches.
Wenn man sich an die Portionsgrößen hält und quasi das einbindet wieder in die Umgebung.
Das ist sicher so. Ich kann natürlich immer überessen, ich kann immer zu viel essen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, was wir haben als Gesellschaft, dass wir einfach zu viel zu uns nehmen. Aber auch da hat natürlich nicht die Industrie alleine und der Handel oder andere Akteure die Kontrolle. Wie gesagt, wir machen pro Person 4 Pizzen im Jahr.
Wie würden Sie denn aus Ihrer Perspektive damit umgehen? Also es gibt ja schon sehr viel Evidenz dafür, dass das Individuum sich eben sehr schwer tut, sich in einer, also ich lese den Begriff adipogenen Umgebung im Sinne von, da ist ganz viel, was es mir sehr leicht macht, zu viel zu essen und dick zu werden. Die Menschen haben als Individuen große Probleme damit, sich da so durchzunavigieren, dass sie nicht dick werden. Wie kann die Rolle eines Lebensmittelkonzerns da aussehen? Mir ist bewusst, dass das nicht, es ist nicht Ihre erste Aufgabe, aber Sie verstehen sich als ein verantwortungsvolles Unternehmen. Sie werden Gedanken dazu haben.
Ja, nee, es ist eine ganz wichtige Frage. Und wir haben schon Portionsgröße genannt. Also die Mengen so zu kontrollieren, dass es dass man nicht zu viel isst, ist eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, die Nährwertdichte im Produkt zu erhöhen, dass halt nicht zu viele schlechte Sachen und zu wenig gute aufgenommen werden. Also mehr Fasern, mehr Protein. Das sind natürlich funktionelle Zutaten, die positiv sind. Positiver als Zucker und Salz. Gut, Salz ist kein Makronutrient, aber gehört auch dazu. Kann ich aber nur machen, wenn das Produkt letztendlich schmeckt. Mhm. Und unser größtes Problem ist vielleicht, dass wir die Produkte zwar machen, sie aber nicht wirklich durch die Masse angenommen werden. Also die PETA Awards, die wir bekommen für vegane Salami auf unserer Pizza, übersetzt sich leider nicht darin, dass 10% unserer Pizza vegan ist. Wir hätten sie im Handel, wir würden sie gerne verkaufen. Die normale Salami wird mehr gefragt. Also es ist viel, was wir als Lebensmittelhersteller probieren, aber wir haben den Code noch nicht geknackt, der die Übersetzung in den Mainstream ermöglicht. Also ich sage dann gerne, in der Berlin Bubble werden die Produkte alle genommen, in Bielefeld oder anderen Städten dauert es ein bisschen länger.
Trotzdem wäre das für Sie kein Argument zu sagen, okay, für einen bestimmten Bereich machen wir fixe Vorgaben, wie Lebensmittel zusammengesetzt sein sollten, damit Sie auch da wieder ein Level Playing Field haben, wenn alle dazu gezwungen sind, es anzubieten?
Das verstehe ich jetzt nicht. Also, dass die Rezeptur eines Lebensmittels vorgegeben ist.
Ja, dass es zumindest Obergrenzen gibt, zum Beispiel, kommen wieder vom Zucker und vom Salz,
ja.
Wenn es technisch möglich ist.
Und es gibt ja zum Beispiel in England das System vom HFSS, also hoch im Zucker, Salz und Fett, wo dann Werbebeschränkungen stattfinden oder Promotionsbeschränkungen. Finde ich an sich ein gutes System.
Also so ein System könnten Sie sich auch für Deutschland vorstellen?
Wir haben uns das System intern zu eigen gemacht und bewerten unsere Lebensmittel nach was sind gesundere, was sind weniger gesunde Lebensmittel. Das heißt nicht, dass sie nicht in eine ausgewogene Ernährung passen, aber wir schauen, dass wir kontinuierlich unser Portfolio in diese Richtung bringen. Also das, sowas kann ich mir schon vorstellen.
Ich habe noch so zwei Abschlussfragen vielleicht in Richtung der Versuche, die Sie, weil mich dieses Technische eben auch so interessiert. Haben Sie so ein Paradebeispiel, wo Sie sagen, Mensch, da sitzen wir eigentlich schon seit Jahren dran, das würden wir gerne machen, aber wir kriegen es technisch nicht hin. Wir würden es so gerne so verändern, aber es ist einfach nicht drin.
Ja, ich habe die Salami ja schon genannt.
Die treibt sie um, das merke ich schon.
Ja, weil das die beliebteste Pizza ist und gleichzeitig vielleicht von den Pizzen die schwierigste, was die Nährwerte angeht. Und wie gesagt, das liegt an der Salami. Wenn wir das hinkriegen würden, das mikrobiologisch so hinzukriegen, dass die Salami eben nicht mehr den Salzgehalt braucht, das fände ich schon spannend. Oder wenn ich wirkliche Alternativen hätte im Kuchen, sodass ich einen Kuchen ohne die größere Menge Zucker backen kann und das aber trotzdem aufgeht und trotzdem wirklich lecker und fluffig wird. Also da gibt es viele, viele Baustellen, die wir noch beackern. Aber gut, dafür bin ich dann Wissenschaftler und Produktentwickler.
Und zum Schluss, vermutlich dürfen Sie es nicht sagen oder können es nicht sagen, aber gibt es was, wo Sie jetzt gerade kurz davor sind, dass Sie sagen, das kommt demnächst, da haben wir genau diesen Schritt hingekriegt?
Also wir haben ein paar Sachen, darf ich vielleicht sagen, weil sie verhältnismäßig bald kommen. Und also eine Sache, wo ich doch schon stolz drauf bin, ist zum Beispiel ein Paula-Pudding. Der ja mit dem neuen Nutri-Score von B nach C gerutscht ist, der klassische Pudding. Das haben wir uns natürlich angeschaut und gesagt, eigentlich hätten wir gerne ein grünes Paula-Produkt, also eins mit mindestens Nutri-Score B. Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten im Handel haben. Da verwenden wir deutlich mehr Frucht, also das mit Erdbeere und Banane. Und wir schaffen es, einen kleinen Pudding zu haben, der Nutri-Score B auch nach der neuen Berechnung hat. Sowas finde ich wirklich richtig gut. Das ist vielleicht das schönste Beispiel.
Und abschließend noch, weil also die Frage hat quasi jeder meiner Interviewpartner dann frei, wenn Sie jetzt den einen Wunsch typischerweise an die Politik frei hätten, was Sie gerne umgesetzt sähen, damit Ihre Bemühungen besser funktionieren können in einem hochregulierten Bereich, was würden Sie sich am dringendsten wünschen?
Das ist natürlich immer eine spannende Frage. Das wünsche ich mir von der Politik. Ich könnte jetzt flapsig sagen, lasst uns machen. Wir wollen nämlich eigentlich in die richtige Richtung. Also wir sind nicht jemand, der unbedingt schlechte Zutaten in Lebensmittel gibt oder zu viel Zucker oder zu viel Salz. Wir wollen gerne. Ich würde mir am liebsten wünschen von der Politik, dass es ein Level Playing Field gibt. Dass ich ganz ehrliche Vorgaben kriege, die für alle gelten. Und dann habe ich genug Vertrauen in unsere Fähigkeiten, dass wir das gut schmeckend und mit guter Qualität hinkriegen. Und wenn das so hinkommen würde, dann glaube ich, können wir auch sehr viel erreichen. Und was ich mir ganz bestimmt nicht wünsche, ist, dass gewisse Industrien anders reguliert werden als andere.
Vielen Dank.
Das war das komplette Interview. Und morgen kommt dann das vierte und letzte zu dieser Reihe, und zwar mit Professorin Dr. Claudia Luck-Sikorski. Und ab nächster Woche hört ihr dann wieder ganz normal unser knappes 10-minütiges werktägliches Gesundheitsupdate.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.